sein ewig Licht. Will ich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel
Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Jüdiger. Wie ihr schon gemerkt habt, stellen wir Konfirmanden uns heute mit diesem Gottesdienst vor. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid. Möge Gott uns allen in diesem Gottesdienst begegnen und uns mit seiner Liebe erfüllen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Thank you. Ewigkeit ins Herz gesehnt. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht vor mir sehen?
Liebe Gemeinde, die Konfirmanden haben diesen Gottesdienst ganz und gar vorbereitet. Ich habe heute nicht viel zu sagen, also ich muss mich mal so reinmungeln, dass ich überhaupt was sagen darf heute. Ich hoffe, Sie hören alles gut. Die Konfirmanden mühen sich langsam und laut und deutlich zu reden. Manchmal muss man sehr genau hinhören, aber die kriegen das eigentlich schon ganz wunderbar hin. Der Paul beginnt jetzt mit dem Eingangsgebet.
Lieber Gott, segne uns diesen Gottesdienst. Lass uns den Gottesdienst gemeinsam genießen und segne alle, die heute nicht dabei sein können. Amen.
Sie kriegen auch immer oben angezeigt, was gerade dran ist, falls Sie nicht wissen, was das ist. Jetzt sehen wir ein paar Bilder zur konformanten Zeit. Es sind vor allen Dingen Bilder aus der Rüstzeit. Und der Manuel erzählt auch noch ein bisschen dazu. Vielen Dank.
Ich wurde gezwungen, hier was zu erzählen. Wir waren zweimal auf Konformantenrüstzeit, beides Mal in Pockau. Die erste ging von Donnerstag bis Sonntag. Im September 2023. Das linke Bild, was ihr jetzt seht, ist eins, das ist kurz nach der Bibelarbeit entstanden. Es war der erste Tag. Und das zweite war einfach, da haben wir dann draußen noch mit dem Ball gespielt. Am nächsten Tag, jeden Früh, also Vormittag, war immer Bibelarbeit und Nachmittag haben wir irgendwas unternommen. Hier waren wir im Stadtbad Lengenfeld, also es war dort in der Nähe von der Strobelmühle. Ja. Das war jetzt der letzte Tag zum Mittag, da haben wir gerostet. Kurz drauf kam dann auch der Bus, mit dem wir wieder nach Hause gefahren sind. Und das ist der Segnungsabend, da hast du verschiedene Städte, wo du einfach einmal die Lagermauer, es ist mit Bausteinen irgendwas aufgebaut und der ganze Zettel reinstecken, um irgendwas, um Gott zu bitten. Viele nennen auch Heulabend, weil wird einfach viel geheult. Ich weiß zwar nicht wieso, machen sie einfach. Der Kai war bei beiden immer mitgefahren. Hier bei der ersten war gutes Wetter, haben wir dann Volleyballturnier gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewonnen hat. Also von daher, und was bei beiden, du musstest bei beiden was machen. Hier mussten wir T-Shirts gestalten, mit je nachdem die Motiven. Das musste man machen. Bei der zweiten hatten wir einen Konfispruch, mussten wir uns raussuchen, den wir dann in Ton ritzen mussten. Das ist das Passamal. Also haben wir groß gefeiert. Ja, gab es gut zu essen. Also kann ich empfehlen. Das linke Bild war das Spiel, was wir eigentlich in Marienberg spielen würden. War aber leider schlechtes Wetter. Also haben wir es in der Strobelmühle gespielt. Da waren im ganzen Haus Bilder verteilt mit Nummern. Und du musstest diese Nummern suchen, dann stand unten drunter Wort. Dann bist du zu verschiedenen Personen gegangen, hast du gefragt nach der Nummer, ob sie die haben. Dann musstest du das Wort als Bestätigung, dass du die Nummer gefunden hast, sagen. Und dann haben sie dir eine Frage gestellt und wenn du die Frage richtig beantwortet hast, konntest du zum Pfarrer Giese gehen, dort was werfen, dann wurde dein Mäntel weitergesetzt und dann waren 100 Felder, wer als erstes bei der 100 war, hat gewonnen. Und das mit den Fangen, da waren verschiedene Personen, hatten Kostüme an, sind durchs ganze Haus gelaufen und die musstest du dann fangen. Und wenn du die gefangen hast, haben sie dir eine Unterschrift und ein Foto gegeben. Hier ist das linke Bild, ist dieses Würfelfeld. Da konntest du dann einfach immer weitergesetzt werden und abends gab es Spezi. Das war jetzt auch schon der letzte Abend von der zweiten Konfirmationszeit. Bei uns ging es dieses Jahr ums Abendmahl. Erst war ein normaler Gottesdienst wie hier und dann haben wir einfach normal Abendmahl gefeiert. Das war's.
Ich glaube an
An einem Morgen ging der jüngere Sohn zu seinem Vater und sprach zu ihm:
Vater, ich will meinen Anteil von der Erbe jetzt schon haben.
Was sagst du da? Willst du das wirklich?
Ja.
Na gut, dann sei es so. Hier ist dein Anteil. Den anderen gebe ich deinem älteren Bruder.
Noch in derselben Woche machte sich der Sohn auf und ging zu seinen Freunden. Nun saßen der Sohn und seine zwei Freunde am Tisch und tranken Wein.
Tom, du bist der Beste. So viel Kohle, wir können feiern, bis es dunkel wird.
Heute lassen wir es krachen, denn du wirst doch bestimmt noch ein paar Runden ausgeben, oder Tom?
Ja, na klar, heute lassen wir die Sau raus.
Sie ließen den Abend so richtig krachen bis in die Nacht. Am nächsten Morgen wachte Tom auf.
Wo sind denn alle hin? Mein ganzes Geld, alles ist weg, alles für Alkohol ausgegeben. So ein Mist, jetzt muss ich mir übel eine Arbeit suchen.
Nun suchte sich der Sohn einen Dönerladen, wo er aushelfen könnte.
Hallo, könnte ich hier aushelfen, um mir ein paar Mark dazu zu verdienen?
Ja, na klar. Ich zeig dir kurz alles, dann kannst du gleich anfangen. Aber natürlich nur für Mindestlohn.
Ja, na klar. Eine andere Wahl habe ich ja nicht.
Nach einigen Tagen kam der Sohn zur Besinnung.
So ein Mist. Ich werde ja schlechter bezahlt als unsere Hausfrau. Ich glaube, ich sollte wieder heimgehen. Da geht es mir besser.
Als der Vater gerade in seinem Hof kehrte, kam sein Sohn in den Hof hinein und sagte:
Hallo Papa, ich bin wieder zurück.
Mein Sohn, du bist heile zurück. Was für eine Freude.
Ja, ich habe es eingesehen, dass ich schuldig gegenüber dir und Gott geworden bin. Sieh mich nicht mehr als dein Sohn. Das bin ich nämlich nicht mehr wert. Ich werde als dein Sklave dienen.
Was sagst du da? Du bist und wirst immer mein Sohn bleiben. Und jetzt lass uns eine große Feier schmeißen und deine Rückkehr feiern. Dina?
Ja, Herr?
Los, baut alles auf, was man für eine große Feier braucht. Wein, Brot, Fleisch, alles, was das Herz begehrt.
Jawohl, Herr, sofort.
Und so feierten sie. Und nach einiger Zeit kam der ältere Sohn und sagte:
Was ist denn hier los? Dein Bruder ist zurück. Komm, iss und trink mit uns Hähnchen und Wein.
Ich bekomme aber das größte Stück vom Hühnchen. Ich habe zumindest auch den ganzen Tag auf dem Feld geackert.
Heute lassen wir die Sau raus. Das sind so Sätze, die kriegt man auch nicht in jedem Gottesdienst zu hören. Ne? Aber wenn die Konfirmanden Gottesdienst machen, dann kann das schon mal kommen. Dann passt das auch. Und Sie verstehen es hoffentlich richtig. Wir haben das Thema der verlorene Sohn uns gewählt, wobei ich immer nicht so sicher bin, ist das eigentlich der verlorene Sohn? Und welcher von den beiden ist eigentlich der verlorene Sohn? Oder ist das nicht vielleicht doch das Gleichnis vom barmherzigen Vater? Den Glauben haben die Jugendlichen vorhin schon im Lied bekannt. Aber als Gemeinde wollen wir unseren Glauben auch noch mal aussprechen. Ich lade Sie ein, dass wir dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ja. Wir kommen zum Predigteil. Den gestalten die Konfirmanden je nach Gruppe sehr unterschiedlich. Heute kriegen Sie eine richtige, ordentliche Predigt zu hören. Hören Sie gut zu.
Heute soll es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, Vers 11 bis 32 gehen. Es ist eine der bekanntesten und tiefgründigsten Erzählungen der Bibel. Das Gleichnis zeigt unsere eigene Fehlbarkeit, als auch Gottes grenzenlose Barmherzigkeit und ist somit ein Spiegelbild unserer Beziehung zu Gott. Im Bibeltext lesen wir von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der eine Sohn missbrauchte die Gnade seines Vaters, der andere saß sich im Recht, war aber trotzdem innerlich gefangen. Dieses Gleichnis zeigt uns die verschiedenen Facetten von Liebe, Reue, Gnade und Vergebung. Diese wollen wir nun gemeinsam mit Ihnen näher betrachten.
Es gab einen Erbstreit zwischen den zwei Brüdern, weil der jüngere Bruder will jetzt schon sein Erbe haben, welches viel Geld ist. Der Moment der Entscheidung fällt an, welcher sowohl den Vater als auch den Sohn für immer verändern wird. Dadurch gibt es einen erheblichen Bruch der Beziehung zwischen dem Vater und dem jüngeren Sohn. Der Sohn fordert nicht nur sein Erbe ein, sondern stellt auch die familiäre Bindung in Frage, indem er seinem Vater sagt: Du bist mir nicht mehr so wichtig wie das, was du mir geben kannst. Der Sohn sehnt sich nach Freiheit, Leben ohne die Verantwortung und ohne die Grenzen, die der Vater ihm setzt. Ihm überkommt eine Mischung aus Rebellion, Ungeduld und Enttäuschung über das Leben. Er hat keine Lust mehr auf Arbeiten, doch kaum hat er das Erbe, haut er ab und kümmert sich um nichts mehr. Dieses Verhalten ist sehr egoistisch gegenüber dem Vater und dem älteren Bruder. Er zieht in ein fernes Land und steht ganz alleine da, doch er verprasst alles, indem er Partys feiert, große Essen macht und er auch Aufenthaltsorte braucht, wo er schläft. Mit allem, was er hat, muss er nun seinen Lebensunterhalt bestreiten. Trotzdem verprasst und verschwendet er all sein Erbe. Er erkennt, dass die Freiheit, die er sich erhoffte, nichts anderes als eine Illusion war. Als eine Hungersnot über das Land kam, fiel auch er in eine tiefe Not und begann zu hungern und hatte kein Geld mehr. Er, der einst voll Hoffnung und Selbstbewusstsein war, fühlte nun die Scham, die Enttäuschung und die bittere Realität seines Fehlens an Weisheit und Weitsicht. Nach einem Job suchend ging er zu einem Bauern, welcher ihm anbot, auf seinem Acker zu arbeiten und die Säue zu hüten. Die Reste vom Essen der Schweine wollte er sogar essen, aber es gab nichts mehr. Sich mit den Schweinen abzugeben, gilt in der jüdischen Kultur als ein Zeichen des völligen moralischen und sozialen Verfalls. Inmitten der Dunkelheit beginnt der Sohn nachzudenken, schildert seinen inneren Wandel und denkt an die guten Zeiten mit seiner Familie zurück. Der Sohn stellt fest, dass es die Tagelöhner bei seinem Vater besser haben, als er es jetzt hat. Ein Moment der Umkehr geschieht, da die Erkenntnis kommt, dass der Weg der Rebellion nicht zur Freiheit führt, sondern zu Verlusten und Verzweiflung. Er bereut sein Handeln und will sich aufmachen zu seinem Vater, um sich zu entschuldigen. Reue, das ist eine Mischung von Gefühlen aus Schmerz über das Verlorensein und der Hoffnung der Gnade des Vaters. Nun stellt sich die Frage, ob er das alles ernst meint. Er überlegt, wie er sich entschuldigen soll, da er unbedingt wieder von seinem Vater aufgenommen werden will. Der Sohn macht sich auf den Weg zu seinem Vater, wobei er aufgeregt, angespannt, voller Freude, aber auch ängstlich hofft, dass sein Vater noch lebt. Doch trotzdem hat er vielleicht auch Angst vor seinem älteren Bruder und seiner Reaktion. Als er seinen Vater wieder sieht, ist er froh, dass er noch lebt, aber ist auch wahrscheinlich mit der Situation überfordert.
Thank you.
Der Vater repräsentiert in dieser Geschichte die Figur Gottes. Er wird als jemand dargestellt, der bereit ist, alles zu vergeben, der seine Liebe nicht zurückhält, sondern voller Barmherzigkeit ist. Als der Sohn sein Erbe fordert, hätte man erwarten können, dass der Vater enttäuscht oder auch wütend ist. Doch der Vater macht genau das Gegenteil und gibt ihm stillschweigend, was er verlangt. Der Vater respektiert die Entscheidung seines Sohnes, auch wenn sie für ihn schmerzlich ist. Der wahre Schmerz des Vaters zeigt sich jedoch nicht nur im Moment der Übergabe des Erbes. Vielmehr ist es das lange Warten auf die Rückkehr seines Sohnes. Der Vater ist überglücklich und freut sich, seinen Sohn nach jahrelangem Warten wiederzusehen. Er hat immer wieder Ausschau nach ihm gehalten und gehofft, dass er wieder zurückkommt. Der Moment des Wartens muss sehr schmerzhaft für den Vater gewesen sein. Er bemitleidet ihn in gewisser Hinsicht auch. Als sein Sohn wiederkommt, rennt er seinem Sohn entgegen. Diese Geduld des Vaters über seinen Sohn, die Liebe, die nie aufgehört hat zu hoffen, das ist das, was uns bewegt. In damaliger Zeit war es unüblich, dass ein älterer Mann sich öffentlich so zeigte. Doch der Vater überwand jede Scham, weil seine Liebe zu seinem Sohn so groß ist. Der Vater freut sich, seinen Sohn nach jahrelangem Warten wiederzusehen und ist erleichtert, dass er noch lebt. Er ließ das beste Gewand, einen Ring für die Hand und Schuhe für die Füße holen, denn sein Sohn hatte wahrscheinlich nur einen Lumpen an, wegen der Hungersnot und weil er kein Geld für neue Klamotten hatte. Sein Knecht sollte ein gemästetes Kalb holen, es schlachten und zubereiten, denn er will für seinen zurückgekehrten Sohn ein Fest feiern. Der Vater dachte, sein Sohn ist tot und er würde ihn nie wiedersehen, aber er ist zurückgekehrt. Er war verschwunden und ist wieder aufgetaucht. Die Emotionen des Vaters waren groß. Die Hoffnung und Sehnsucht darauf, dass er wiederkommt. Die Freude und Erleichterung, dass er wieder da ist, aber leider auch Schmerz, weil ihn sein Sohn hintergangen hat. Dies war der Augenblick, auf den der Vater jahrelang gewartet hat.
Der ältere Sohn ist bestimmt von Stolz, Bitterkeit und Gerechtigkeit. Der ältere Sohn, der die ganze Zeit zu Hause geblieben ist und er hat die Verantwortung übernommen, für den Vater und das Familienerbe zu sorgen. Als er aber später nach Hause kommt, findet er eine große Feier. Als er von der Rückkehr seines Bruders hörte, ist seine Reaktion nicht von Freude oder Erleichterung geprägt, sondern von Bitterkeit und Neid. Die Rückkehr des jüngeren Sohnes ist für ihn ungerecht. Der Ältere hat nie etwas Falsches getan und nun, so scheint es ihm, wird der Jüngere wieder aufgenommen, als wäre nie etwas geschehen. Der ältere Sohn musste arbeiten, während die anderen mit seinem Bruder feierten. Vielleicht hatten sie ihn vergessen zu holen. Er ruft einen Knecht zu sich und fragt, was da los sei. Der Knecht erklärte ihm, dass der Vater das gemästete Kalb geschlachtet hat, weil sein Bruder wieder da war. Er wird wütend, weil sein Bruder, der sie doch im Stich gelassen hat, ein Fest gefeiert wird. Er will nicht mitfeiern. Da kommt der Vater hinaus und will ihn dazu holen. Der ältere Sohn findet es ungerecht, dass er seinen jüngeren Bruder ein Fest gefeiert wird. Der hat schließlich alle Gebote gebrochen. Der Ältere ist neidisch und enttäuscht, weil für ihn sowas noch nie getan wurde. Der ältere Sohn erzählt auf, was sein Bruder falsch gemacht hat. Sein Vater beruhigt ihn. Das dem Vater gehört, gehört auch ihm. Der ältere Bruder ist frustriert, weil sein jüngerer Bruder feiert, während er arbeiten musste. Aber er ist auch froh, seinen Bruder wiederzusehen. Das Fest aber passt ihm nicht. Er sollte aber froh sein, dass er seinen jüngeren Bruder wieder hat und dass er auch gesund ist. Der ältere Sohn fühlt sich betrogen, aber das kann man ja nachvollziehen.
Das Gleichnis zeigt die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf die Gnade Gottes und die Vergebung durch ihn. Da ist der verlorene Sohn, der mit Schuldgefühlen zurückkehrt. Trotz all der Dinge, die er getan hat, wird er von seinem Vater bedingungslos geliebt und angenommen. Allerdings lässt sich sein Bruder, der ältere Sohn, von Stolz und Bitterkeit beherrschen. Jesus spricht ja zu uns allen, zu denen, die sich verloren, nicht mehr geliebt oder unakzeptiert fühlen. Er spricht aber auch zu denen, die fest davon überzeugt sind, dass sie fehlerlos sind. Gottes Liebe ist unfassbar groß. Er lädt uns alle ein, in seine Arme zu kommen. Egal, ob wir etwas sehr bereuen, uns schämen oder voller Freude sind. Wie sieht das bei uns aus? Sehen wir diese große Liebe als Vorbild? Lassen wir uns von ihr ergreifen und uns dazu bewegen, nicht nur an uns selbst zu denken? Sind wir bereit, unseren Mitmenschen auch da zu vergeben, wo es uns schwerfällt? Lasst uns barmherzig sein. Amen.
Der Wochenspruch für heute ist: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Aus dem Matthäusevangelium 20, Vers 28. Das Dankopfer sammeln wir heute für unsere eigene Gemeinde ein.
Genau. Das werden wir aber heute nicht jetzt gleich zusammenlegen, sondern ich hoffe, dass sich zwei, drei Konfirmanden oder junge Gemeindeleute finden, die sich mit den Körben an den Ausgang stellen. Dann würden wir das Dankopfer heute am Ausgang einsammeln. Jetzt.
Die Ankündigung für nächste Woche. Heute findet kein Gottesdienst, Kindergottesdienst statt. Morgen Montag ist wieder Christenlehre nach Plan. Um 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde in der Hintertür. Um 19.30 Uhr ist der Mütterkreis im Pfarrhaus. Ebenfalls 19.30 Uhr findet das Allianzgebet in der Gemeinschaft statt. Am Dienstag ist wieder Jungschar um 16.30 Uhr in der Hintertür und um 18 Uhr tagt der Kirchenvorstand. Am Donnerstag startet der Singkreis wieder 16 Uhr und am Freitag laden wir 19.30 Uhr zur Bibelstunde ein. Am kommenden Sonntag, den 13. April zum Palmsonntag, findet 10 Uhr unser Konfirmandengottesdienst statt. Der nächste Kindergottesdienst ist dann erst wieder am Karfreitag.
Wir wollen miteinander Fürbitte halten und ich lade Sie ein, dass wir dazu aufstehen.
Guter Gott, danke für deine Gaben. Hilf uns, dankbar zu sein und dein Wirken zu erkennen. Sei besonders denen nahe, die Trost brauchen.
Herr, wir hören täglich von Terror, Krieg, Unruhen und Anschlägen an so vielen Orten und Ländern in der Welt. Wir beten für die vielen Menschen, vor allem für die Kinder, die darunter leiden. Herr, gib du uns Mut, Frieden zu halten und uns dafür einzusetzen.
Gott, steh allen Christen bei, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Schenk ihnen Kraft, Trost und Schutz.
Lieber Gott, schenke den Menschen im Krieg ganz viel Kraft und Hoffnung. Stehe ihnen in dieser schweren Zeit bitte bei.
Lieber Vater im Himmel, ich bitte für die Menschen, die heute nicht in den Gottesdienst kommen konnten, für die krank sind und zu Hause oder im Krankenhaus liegen, bitte sei bei ihnen.
Guter Gott, hilf uns, einander von Herzen zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns Frieden finden in Versöhnung und heile, was zerbrochen ist.
Das, was wir noch auf dem Herzen haben, wollen wir in das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, sie kreise, geht hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen. Seine Tat.
Am Ende des Gottesdienstes steht immer das Lied. Den wollen wir jetzt da bitten. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir Frieden. Bitte nehmt ihr nochmal Platz. Es gibt nochmal Musik. So ist es. Ja, genau. Am Mittwoch haben wir das Abschlussgespräch gehabt mit dem Kirchenvorstand und den Konfirmanden und den Eltern. Ich glaube, dann Manuel habe ich gefragt, ob er nervös ist. Da hat er gesagt, nö. Ich freue mich sehr, dass wir hier eine Generation von jungen Leuten haben, die sehr selbstbewusst die Dinge angehen. Solchen Gottesdienst zu machen. Ich erinnere mich, ich glaube, als ich 14 war, haben wir mit der jungen Gemeinde auch einen Gottesdienst gestaltet, aber ich war nervös ohne Ende.
Bei euch ist es anders, ne? Ja, sehr selbstbewusst, das ist sehr schön. Für mich ist immer die Frage, was bleibt am Ende von einem Gottesdienst, nicht nur von diesem, sondern von jedem Gottesdienst. Ich bin heute hängen geblieben beim letzten Satz der Predigt. Den hatte Lene, glaube ich. Na, Lene, wo bist du? Oh, da, genau. Lene hat gesagt, lasst uns barmherzig sein. Und das wäre so ein Gedanke, der mir gefallen würde, wenn die Gemeinde in Sosa, das Dorf Sosa, sich auszeichnen würde dadurch, dass Gott hier vor allen Dingen seine Barmherzigkeit ausgestreut hat. Und die Menschen, wo immer sie herkommen, wenn sie nach Sosa kommen, entdecken, dass wir miteinander barmherzig umgehen. So eine Gemeinde würde mir gefallen. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.